Simon Bukanek war mit ganzer Mannschaft. Den gab es gestern auf dem Bildschirm gesendet bei Arte Konzert in Kooperation mit dem SWR-Fernsehen live aus der Oper in Zürich. Um 17 Uhr war die Premiere. Ich war nicht dabei, aber mein Kollege, der Opernredakteur von SWR 2, Bernd Künzig, er ist jetzt bei uns im Studio. Habe ich was verpasst, Bernd?
Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ob man da was verpasst hat, wenn man nicht dabei war. Es ist natürlich ein seltsames Erlebnis, wenn man in einem Opernhaus sitzt, wo nur 50 Personen anwesend sein
dürfen. Ich wollte gerade fragen, denn du saßt nicht vor dem Fernsehgerät oder vor einem PC-Bildschirm, sondern du warst einer von 50 plus Gästen, die tatsächlich rein durften ins Opernhaus.
Genau, ich war das Plus, weil es war 50 plus die Presse. Die Presse war, ja, ich will jetzt nicht sagen weggesperrt, aber die saß auf dem ersten Rang. Das Publikum saß dann unten und 50 zum Opernhaus. Das Opernhaus in Zürich ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Das ist eines der kleinsten eigentlich. Da gehen so 1000 Leute rein. Aber mit 50 ist das dann schon etwas merkwürdig. Da denkt man dann, es hat so eine gewisse Probenatmosphäre. Was man aber am Applaus nicht gemerkt hat, weil die Leute sind doch sehr, sehr begeistert und haben engagiert, applaudiert mit vielen Bravo-Rufen. Das merkt man natürlich, dass die Sehnsucht nach Oper live im Opernhaus dann doch groß ist. Und das schwappt dann natürlich als Begeisterung auch übers Parkett rüber.
Aber vielleicht noch mal kurz zurück zu dieser seltsamen Atmosphäre, von der du sprichst. Ich kann mir auch vorstellen, die war ja tatsächlich als Fernsehproduktion jetzt geplant, diese Premiere. Kommt man sich da als Vor-Ort-Besucher auch so ein bisschen wie am Filmset vor? Ich stelle mir vor, es waren unheimlich viele Kameras und Mikrofone natürlich auch dabei. Mehr als sonst bei einer Opernpremiere.
Ja, die Mikrofone habe ich gar nicht gesehen. Die waren gut positioniert am Bühnenrand. Und die Kameras hat man eigentlich von oben jetzt auch nicht so gesehen. Nein, die Inszenierung ist natürlich schon als eine Bühneninszenierung gedacht und ich gehe auch mal davon aus, dass sie das, wenn sie wieder öffnen dürfen im neuen Jahr, hoffen wir mal, dass sie das dann auch wieder ins Repertoire aufnehmen und dass die dann auch vor größerem Publikum auch gespielt werden kann. Und da ist die Aufführung natürlich drauf ausgerichtet. Das andere Problem ist natürlich, dass das Opernhaus Zürich eben dieses Hygienekonzept hat, wonach Chor und Orchester nicht im Opernhaus sind, sondern auf der Probebühne sitzen, einen Kilometer weg und dann über Leitung, über eine Glasfaserkabel ins Opernhaus übertragen werden.
Das heißt, man hat die nie gesehen, sondern immer nur gehört?
Doch man sieht sie kurz auf dem Bildschirm. Es wird eine Leinwand herabgelassen und dann sieht man das Orchester und den Chor und den Dirigenten. Natürlich auch zum Schlussapplaus. Der ist dann nicht auf der Bühne, nur das Regie-Team.
Aber eben, also das war ja einer dieser spannenden Momente, über die auch viel gesprochen wurde im Vorfeld. Wie macht man das mit der technischen Umsetzung, gerade eben wenn Chor und Orchester nicht vor Ort sein können? Kommen wir aber vielleicht, bevor wir darauf nochmal zu sprechen kommen, auf deine künstlerische Bewertung. Also ich meine, es war ja nach wie vor eine Opernpremiere, ich will nicht sagen wie normal. Inszeniert wurde der Verdi gestern von Andreas Homoki. Kurz zusammengefasst, das ist ja auch eine Oper, ja, wie es oft in Opern ist, wo wahnsinnig viele Themen dabei sind. Also es geht um politische Machtspiele, um Intrigen, um Liebe. Da ist alles drin in Verdis Simon Boccanegra. Worauf hat sich denn der Regisseur bei seiner Premiere, bei seiner Inszenierung gestern fokussiert, kann man das sagen?
Also das Problem der Handlung ist, dass Verdi und sein Librettist, das ist in der überarbeiteten Version eben Arrigo Boito, eine Vermischung machen oder eine Verquickung vom Politischen mit dem Privaten. Und zwar so, dass der Simon Boccanegra, der eigentlich ein Korsar ist, ja nur die Dogenwürde annimmt, um seine geliebte, gefangen gehaltene Maria zu befreien. Deswegen wird er Politiker, dann stirbt sie aber, er ist allein, das gemeinsame Kind ist entführt und er glaubt es eben vollkommen verschollen, bis er es 20 Jahre danach wiederfindet. Und er ist aber trotzdem ein großer Politiker, der auf Versöhnung setzt. Und diese Versöhnung, das ist der Konflikt zwischen den Bürgern und den Adligen im Genua des Mittelalters. Und das hat natürlich was mit dem Volk zu tun. Und das Volk spielt natürlich in der Oper schon eine große Rolle in Form des Chores, der auch seine Revolten macht und eigentlich auf der Bühne präsent sein müsste. Und das ist ein bisschen das Problem.
Weil man ihn eben nicht gesehen hat.
Man sieht ihn natürlich nicht, er agiert natürlich auch nicht auf der Bühne. Die Ansprachen, die der Doge eben macht, wenden sich natürlich an das Volk, an die Patrizier, an die Plebejer. Und das findet natürlich dann jetzt nicht statt. Und so konzentriert sich Homoki in der Inszenierung natürlich ganz auf das Private. Das spielt dann natürlich auch in so einem Labyrinth von Gängen und geschlossenen Türen. Also einer will da immer rein, die Türen öffnen sich meistens sind sie eben geschlossen. Und dadurch wird das natürlich sehr ins Private hinein verlagert. Das ist ein bisschen das Problem. Das macht er auf der einen Seite sehr geschickt, wenn aber dann zum Beispiel diese Revolten passieren, ja, dann kommen da so Dinge, die ich eher etwas unschön finde, dann wird das Mobiliar umgestürzt und das sieht dann eben so aus, ja, jetzt ist irgendwie eine Unruhe da, jetzt ist irgendwas passiert, aber so als Bild ist es eher ein bisschen bemüht. Dafür hat er andere, dass der Simon eben der Tochter und der Geliebten nachjagt wie so Gespenster und am Ende, wenn er vergiftet wird von seinem Freund Paolo, der ihn eigentlich zu dieser Dogenwürde verholfen hat, wenn er dann stirbt, dann nehmen ihn Tochter und Geliebte an die Hand und führen ihn ins Jenseits. Das hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, es ist aber tatsächlich ein sehr, sehr schönes Bild und das funktioniert auch wunderbar mit dieser Requiem-artigen Musik von Verdi. Das ist wirklich sehr berührend als Bild. Das funktioniert.
Also unter den gegebenen Umständen, eben ohne Chor zum Beispiel agieren zu müssen, ganz gut gelöst, deiner Meinung nach.
Halb gut.
Halb gut, okay. Bleiben wir mal da. Mal sehen, was du zur musikalischen Umsetzung sagst. Da gab es ja ein Rollendebüt, auf das auch schon sehr viele Leute gespannt waren, vom Bariton Christian Gerha in der Titelpartie. Warum ist das so mit Spannung erwartet worden? Das ist ja ein Sänger, den man kennt. Ein toller, arrivierter, ja, Gesangsbariton auf den Bühnen der Welt.
Eben, du sagst es schon. Er ist natürlich sehr bekannt, vor allen Dingen bekannt als Leadsänger, aber er singt natürlich eben auch Oper und er ist einfach ein hervorragender Sänger. Und ich muss ja sagen, der hat unendlich viele Nuancen, um diese Rollen zu gestalten. Der schafft eben den Skeptiker, den Liebenden da, den Ekstatiker. Er schafft eben aber auch den gewaltigen Staatsmann. Und das ist als Rollengestaltung, also vor allen Dingen, weil es ein Debüt ist, ist das ganz exzellent gemacht. Und ich glaube nicht, dass ihm da die Regie von Homoki so wahnsinnig geholfen hat. Das ist schon er selbst. Also wie er sich in diese Rolle hineingekniet, vertieft hat, das kommt eben grandios rüber. Und er ist ein wirklich fabelhafter Sänger. Und wichtig ist auch, dass es ist eine späte Partitur von Verdi. Da überwiegen dann auch doch schon lyrische Töne. Und das ist für einen Leadsänger gar nicht mal verkehrt.
Da hat er einen Vorteil.
Ja, und er hat aber eben auch das Talent, so eine dramatische Rollengestaltung zu machen. Mit, wie gesagt, unendlich vielen Nuancen. Das ist wirklich fabelhaft.
War er denn exzeptionell oder waren die Sängerinnen und Sänger um ihn herum aus dem Ensemble der Oper ähnlich, sage ich mal, begeisternd?
Also er war schon exzeptionell und er hat mich auch ein bisschen an andere große Interpreten erinnert, wie Piero Cappuccilli, das hat er ähnlich gut gemacht. Er hat natürlich ein fantastisches Pendant gehabt, einen wirklich ebenbürtigen Partner mit Christoph Fischesser als Fiesco. Und das ist in diesem Duett des letzten Aktes, der großen Aussprache zwischen den beiden Rivalen, das ist gigantisch, wie sie das gelöst haben. Das ist alles auf Augenhöhe und es wird dann wirklich menschlich unglaublich. Unglaublich anrühren, das ist wirklich der Höhepunkt davon. Auch die anderen Sänger sind auch eigentlich letztlich sehr gut besetzt, vor allen Dingen Niklas Brownlee, der den dämonischen Paolo singt. Das hat er allerdings schon mal gemacht, nämlich am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, wo er ja im Ensemble ist, hat er die gleiche Rolle gesungen, das hat er sehr gut gemacht. Bei Jennifer Rowley als Amelia,
die Tochter
ist gut, aber eben für die Tochter, ne, die ist so 25, da fehlt ein bisschen das Mädchenhafte, das ist vielleicht ein bisschen überreif. Und bei dem Tenor Otta Jorgicia als Gabriele Adorno, das hapert manchmal ein bisschen in der Höhe, aber es ist trotzdem so ein Strahletenor, so wie das halt für den Tenor üblich ist. Aber es ist natürlich wirklich eine Bariton- und Bassoper, das muss man schon sagen. Darauf ist es fokussiert und da war es exzellent besetzt.
Und in dieses Duo, was du eben angesprochen hast, das Duo, hören wir jetzt gleich noch rein, ganz kurz, ganz zum Schluss, aber vielleicht noch mal was zum Orchester, die ja auch tatsächlich unter erschwerten Bedingungen auf der Probenbühne, 1 Kilometer, hast du gesagt, weit weg vom Opernhaus spielen mussten. Hat das funktioniert, deiner Meinung nach?
Ja, die Übertragung funktioniert eigentlich in Zürich sehr, sehr gut. Das war auch bei den anderen Aufführungen, jetzt zum Beispiel dem Boris Godunow, den ich dort erlebt habe, hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde eher, manchmal, der Luisi hat das sehr solide dirigiert, würde ich jetzt mal sagen. Ein bisschen mehr Beleuchtung auf die Klangfarbenpalette des späten Verdi, das hätte gut getan. Manchmal ist Luisi einfach auch doch ein bisschen laut. Und man hört das ganz am Ende, wenn die Totenglocke läutet. Das ist eigentlich eher diskret bei Verdi in der Partitur notiert. Hier dröhnt die aber so richtig rein. Das ist, war mir jetzt zu pathetisch. Und das ist manchmal ein bisschen das Problem bei Luisi, dass er das dann sehr aufheizt. Ne? Man kann das dann natürlich rücksteuern durch die Übertragung. Das ist anders, als wenn es wirklich live im Zuschauerraum erklingt. Ne? Das ist dann halt immer noch die akustische Übertragung. Aber im Großen und Ganzen hat das natürlich funktioniert. Tempomäßig war es absolut präzise.
Also ich sehe pari pari. Einige Sachen haben dir sehr, sehr gut gefallen. Andere so halb, aber insgesamt ein gelungener Abend am Opernhaus in Zürich. Nachzuschauen, in Kürze wird die ganze Produktion tatsächlich auch online stehen in der Mediathek von Arte Concert für ein Jahr. Bernd Künzig über die Premiere von Verdis Simon Boccanegra im Opernhaus Zürich. Vielen Dank für deine Kritik und das Gespräch.